Vielleicht ist das gerade so ein bisschen seltsam hier, weil ich bin überhaupt nicht hier.
Stimmt, wir nehmen mal wieder aus dem Paralleluniversum auf.
Ja, ich bin beim Mediennetzwerk Luft und Raum von München. Mhm. Die haben nämlich ihre Jahrestagung da.
Schönes Programm habt ihr auf jeden Fall
vor euch. Schönes Programm. Mal schauen, aber ich will noch nicht zu viel verraten, weil ich weiß es ja noch nicht, denn wir nehmen den Podcast vorher auf. So, und immer wenn wir irgendwie einen Podcast vorher aufnehmen, brauchen wir irgendein Thema.
Ja.
Worüber wollen wir uns unterhalten?
Wir können einfach mal ins Grüne spekulieren.
Genau, spekulieren, was so passieren wird. Aber das wäre schon doof. Weil, also so gut sind wir nur auch nicht.
Okay, ich würde sagen, wir deepdiven mal in unsere möglichen Themen nach dem heutigen Intro.
Gedankenflüge. Der Luftfahrt-Podcast von Airliners.de. Mit David Haase und Alexander Fink.
Jetzt werden die Leute wahrscheinlich alle ausschalten, weil die denken, meine Güte, die haben gar kein Thema.
Aber das macht's genau das macht's heute spannend.
Ich würde vorschlagen, Alex, dass wir uns heute mal so ein bisschen über KI unterhalten.
Na, dann machen wir das doch einfach.
Also KI und Journalismus. Mhm. Oder? Weil, also das ist schon ein Thema, was uns beschäftigt. Ja, ne?
Nicht nur uns.
Ich sehe sehr viele Dinge, die richtig gut funktionieren. Ich habe aber auch ganz üble Befürchtungen. Ja, ich weiß nicht, also vielleicht können wir ein bisschen so auf der Metaebene rumspinnen, weil wir versuchen, oder wir probieren uns damit natürlich auch aus und vieles funktioniert da auch echt gut. Wir werden jetzt, also vielleicht für alle, um jetzt so ganz am Anfang schon mal so ein paar Vorurteile vielleicht jetzt mal hier platzen zu lassen. Also hier wird jetzt KI irgendwie nicht irgendwie von sich aus einen Artikel schreiben.
Ja.
Nicht, dass ich das schon versucht hätte, aber da kam da irgendwie raus.
Ne, die dreieckigen Fenster.
Ja, genau. Die Boeing 757 ist das einzige Flugzeug mit dreieckigen Fenstern. Ja, und das andere war irgendwie.
Irgendeins war das einzige Flugzeug,
was rückwärts fliegen kann. Ne? So, aber das ist ehrlich gesagt auch schon eine Weile her. Seitdem ist es viel, viel besser geworden und es gibt auch viel mehr Möglichkeiten, Dinge zu beschleunigen. Ne? Ja. Also ich sage jetzt nur mal so ein Beispiel. Ja? Weiß nicht, hier 2, 3 Agenturmeldungen zu einem Thema kommen plus eine Pressemitteilung oder so, dann kann man das alles schön zusammenlaufen lassen. Dann kommt da was raus und dann redigieren wir es nochmal per Hand schön und dann kommt es auf die Seite. So ist ein Prozess, den haben wir vorher auch gemacht, manuell, komplett manuell. Jetzt machen wir den mit ein bisschen KI-Unterstützung und damit wird es ein bisschen schneller und manchmal wird es damit sogar besser.
Genau.
Ja, würde ich jetzt sogar behaupten.
Ja.
Und also bei uns ist hier ja immer ganz wichtig, ne, dass wir den ja auch nicht im Netz suchen lassen oder so. Ne? Also wir lassen den immer nur mit den Sachen arbeiten, die wir den wirklich reingeben.
Genau.
Und dann kommen da vernünftige Sachen bei raus und dann weiß man auch so ein bisschen, wenn jetzt halluziniert wurde, wo hat er denn jetzt halluziniert? Ne? Weil das kommt auch vor.
Ja.
Ne? Aber es gibt natürlich auch ganz viele, die das ganz anders benutzen. Aber dieser ganze Rotz, den ich überall sehe, ne?
Es wird immer mehr generell auf Content auf YouTube, der nur noch KI produziert ist. Also,
was haben wir dazu eher in India gesehen?
Extrem,
Alter, ey, diese Videos, die da gemacht wurden und so. Und dann siehst du wieder Flugzeug. Ja. Also ehrlich, nicht schön.
Ja.
Und ich hatte jetzt gerade neulich wieder, also ich bin jetzt kein großer Facebook-Nutzer oder sowas, aber wenn wir halt mal Airliners nutzen, also da irgendwas auch machen müssen, dann ist irgendwie diese ganze Airliners.de Facebook-Startseite ist voll mit irgendwelchen KI-generierten Luftfahrtmeldungen. Ich weiß auch nicht warum. Also, und man erkennt das in erster Linie.
Also,
daran,
du meinst die PIN war, also der Feed, wenn ihn du
nicht der Airliners-Feed, sondern sozusagen, wenn ich mich mit Airliners auf Facebook einlogge, dann sehe ich ja so eine Art Startseite, wo halt der ganze Kram von allen anderen kommt. Und da ist so viel KI-generierter Blödsinn drin. Meistens sind es irgendwelche Abstürze oder sowas.
Ja.
Also, das scheint sozusagen diese irgendwie KI-Bots, die es da offensichtlich gibt, die irgendwie, weiß ich nicht, automatisiert wahrscheinlich diesen Kram erstellen, irgendwie total zu triggern, weil das wahrscheinlich am meisten Interaction bringt oder sowas. Ne? Ich weiß es nicht. Oder Engagement bringt. Also Beispiel,
alles, ne?
Das Beispiel, was ich jetzt neulich hatte, war irgendwie so eine Meldung irgendwie über hier diesen Jumbo, der da in Hongkong von der Landebahn abgekommen ist und dann im Wasser gelandet ist.
Mhm.
So, und dann war da halt, und da bin ich halt gestutzt, weil das war ein Foto, sah auch ganz gut aus, aber da lag halt eine Emirates-Maschine im Wasser.
So, es war ein Emirates-Flug, aber es war keine Emirates-Maschine.
Ja, die Maschine war halt irgendwie im Auftrag von Emirates unterwegs und hat die KI dann da ein Emirates-Flugzeug angemacht. Ne?
Ja.
Also es ist echt krass. Und also das wird mittlerweile ja so gut, der ganze Kram, dass man das eigentlich auf den ersten Blick so schnell rumgescrollt überhaupt nicht mehr sieht. So, da kann man jetzt einen riesen Fass aufmachen.
Ja.
Ne? Also auch politisch und so in der Kommunikation über soziale Netzwerke und so. Du kannst ja alles generieren lassen.
Ja.
Und dann weißt du eigentlich nicht mehr, ob das jetzt irgendwie fake ist oder nicht. Und da gibt's auch, also auf Englisch gibt's da einen Begriff schon für, das heißt halt AI Slop, ne? Also auf Deutsch KI-Rotz.
Ja.
So, und das ist es halt.
Ja, ja, und das wird ja, also natürlich hast du dann eben auf der einen Seite die KI, die diese Inhalte ausgibt, und auf der anderen Seite hast du den Empfänger, der im Normalfall, wenn er gerade mal nur nach, weiß ich, einer x-beliebigen Sache mal kurz googeln möchte oder einfach nur Informationen dazu braucht, dann die KI-Info dazu angezeigt bekommt und die dann auf für bare Münze nimmt, weil er es nicht groß hinterfragt, weil er dann kurz eine Info bekommt, selber keine Ahnung zu dem Thema hat und sich sagt, ja, dann wird das schon passen.
Naja, so und weil oder es so sich ähnlich. Auch so gut anhört.
Und, genau, und ne? Dann nimmt man das und dann wird der KI-Inhalt, der erstellt wurde, auch nicht weiter hinterfragt und dementsprechend geht diese Spirale ja immer weiter.
Also das Perfide daran ist ja, dass gerade diese Large Language Models, die funktionieren ja über Wahrscheinlichkeiten.
Ja.
Ne? Also nach dem Wort kommt halt höchstwahrscheinlich jetzt welches Wort. Ne? So, das sind neuronale Netzwerke, die irgendwie so 3D-mäßig in irgendwelchen Datenbanken abgelegt sind. Ist jetzt zu tief. So, aber das bedeutet sozusagen, dass das, was da steht, mit sehr hoher Wahrscheinlichkeit sich sehr gut anhört.
Ja.
Und auch von, ich sag jetzt mal, medienerfahrenen Menschen nicht unbedingt als Bruch oder als Seltsamkeit erkannt wird.
Das alles mehr verwässert.
Wo halt jedes Mal immer so ein bisschen rein halluziniert und irgendwie so ein Sinnzusammenhang vielleicht dann doch nicht richtig verstanden und wiedergegeben wurde. Ja. Dann wird das aber wieder zur Wahrheit für die KI der Zukunft, die darauf dann wiederum basiert, trainiert wird. Und dann kommt halt irgendwann nur noch Blödsinn bei raus.
Ja. Genau das ist ja die ganze Krux dahinter. Genau deswegen befassen wir uns im Speziellen auch damit, wie KI den Journalismus auf lange Sicht, vielleicht gar nicht mal unbedingt auf lange Sicht, verändern wird.
Wir müssen halt im Nachrichtenbereich aufpassen, dass KI nicht anfängt, wie soll ich sagen, da die Oberhand zu gewinnen. Weil klar, es muss halt irgendwie irgendeiner hinfahren und eine Frage stellen. Und zwar auch vielleicht mal eine unangenehme Frage stellen, damit dann eine vernünftige Meldung bei rauskommt. Und wenn das halt keiner mehr macht, weil es sich nicht mehr lohnt,
ja,
dann haben wir halt ein Problem. Auf der Ebene, weil du sagst jetzt so irgendwie, was man dann so rumgoogelt oder sowas. Ne? Es gibt ja jetzt auch schon diese KI-Oberfläche für Google, die ja nach und nach immer weiter ausgerollt wird. Und das natürlich für Verlage und auch für Airlines ist das ein Problem.
Ja.
Wenn halt Google jetzt ihre KI, also Gemini, vorschickt und dann eben eigentlich auf jede Frage, die irgendwie der Nutzer da eingibt bei Google, schon mal eine KI-Antwort formuliert. Ja. Und da steht dann zwar vielleicht noch so ein kleines Kügelchen
ganz
dran,
klein,
ne?
Genau.
So irgendwie hier Quelle des Airliners oder so,
ja,
aber ich sag mal, normalerweise klickt da natürlich keiner mehr rauf.
Ja.
Ich sag mal, 90% wird die Antwort halt reichen.
Ja.
So. Das ist eine Gefahr für Online-Unternehmen wie uns. Ne? Ist vielleicht für uns als Fachmagazin noch so ein bisschen weiter hinten, ja, die Gefahr. Aber für alle, die jetzt irgendwie rein auf SEO basieren oder also auf Search Engine Optimizing.
Genau, also die ihre Webseite darauf optimiert haben, dass sie ganz oben bei den Google-Ergebnissen
gut gefunden werden bei Google oder so. Und das sind halt, ich sag mal, 90% der Webseiten.
Ja.
So, für die ist das ein Riesenthema.
Ja.
Ne? Und die werden alle sterben.
Ja.
Also vielleicht nicht alle, aber ganz, ganz viele davon.
Ja.
Also ich habe schon Sorge, dass das Internet, so wie wir es kennen und lieben, komplett kaputt macht.
Ja.
So war jetzt vielleicht ein bisschen negativ auf der anderen Seite.
Es gibt ganz viele Chancen.
Es gibt auch ganz viele Chancen, ne, die damit kommen. Weil immer wenn KI also mit Themen arbeiten kann oder so,
ja,
die aufbereitet wurden, ne, die vernünftig aufbereitet wurden, dann kann es toll zusammenfassen, kann Zusammenhänge darstellen, kann vielleicht sogar Fehler aufdecken und so weiter. Kann uns auch helfen, zum Beispiel, wenn wir ein Interview führen oder sowas, ne, dann wird das auch transkribiert.
Ja.
Dann kann das auch glätten, heißt das, ne, also die ganzen Äs rausnehmen.
Füllwörter
rausnehmen, ja, aus 3 Halbsätzen, die irgendwie nicht geendet wurden, irgendwie 3 normale Sätze machen und so. Ne, also das kann halt KI schon machen, ja, und also meine Güte, wie viele Stunden meines Lebens oder Tage meines Lebens, Wochen meines Lebens wahrscheinlich habe ich damit verbracht, Interviews abzutippen.
Ja.
Ja, so, und das ist natürlich eine tolle Sache, weil wir dann halt andere Sachen machen können, wie zum Beispiel hier einen Podcast oder so. Was wollen wir noch bereden?
Wollen wir die KI heute nicht mal anschmeißen, um zu sehen, über was für Themen wir sprechen können?
Das ist eigentlich eine ganz gute Idee. Warte mal, ich mach mal. Weil wir fragen die KI, worüber wir sprechen sollen.
Und mal sehen, was da rauskommt.
Wir machen uns jetzt zum Sklaven der KI und bereden jetzt einfach nur noch Themen, die KI raushaut.
Okay,
warte mal. Muss ich kurz mal einrichten? Mal gucken, ob wir es auch zeigen können. Wir wollen eine Special-Episode unseres Gedankenflüge-Podcasts aufnehmen, wissen aber nicht so recht, zu welchem Thema? Schlag mal 10 Themen rund um Verkehrsluftfahrt generell vor, worüber sich Alex und David im Podcast unterhalten können, oder?
Klingt gut. Mal gucken wir mal, was dabei rauskommt.
Dann gucken wir mal, was dabei rauskommt. Jetzt
arbeitet er.
Achso, ja, so kann man hier auf Fernseher gucken. Ah, ich rief uns gerne. Mann, das finde ich immer am nettesten, wie nett der immer ist, ne? Machen wir ein bisschen größer hier. Also. Die Zukunft des Langstreckenflugs, Supersonic Revival und nachhaltige Subsonic Jets. Dann das her. Flughafenslots, das unsichtbare Milliardengeschäft.
Ist es ein Milliardengeschäft?
Und unsichtbar. Naja, gut. Ja, aber das ist fast schon wieder zu tief, ne? Pilotenmangel weltweit, Ursachen, Auswirkungen, Lösungsansätze, die Evolution der Flugzeugkabine von Economy bis First Class.
Ja, Mensch, cool, perfekt. Das ist auch mein Thema.
Also das Lustige ist, die Evolution der Flugzeugkabine hat sich ja eher andersrum vollzogen. Ne? Das ging ja eher von First Class richtig runter auf Economy.
Oh, Herr Janssen.
Noch zeitgemäß oder ein Auslaufmodell. Das ist wirklich eigentlich
ein interessantes gutes Thema. Ja. Ne?
Regionale Luftfahrt, die vergessene Säule der Luftverkehrswirtschaft.
Oh.
Auch gut, Flugzeugfinanzierung, wie Airlines eigentlich ihre Flotten bezahlen. Auch interessant. Meine Güte, guck mal, wir können 10 Podcasts machen. Air Traffic Management der Zukunft, Single European Sky und darüber hinaus. Low Cost versus Full Service, verschwimmen die Grenzen endgültig. Auch ein interessantes Thema. Und Frachtfliegerei, die unterschätzte Säule der Luftfahrt. Fangen wir einfach unten an.
Naja, dann gucken wir mal, welche Themen wir heute mitnehmen. Und wenn wir das heute nicht alles schaffen, wie euch aber ein paar Themen interessieren, würde ich sagen, halten wir euch jetzt schon mal an, dazu zu kommentieren, mal, was der Themen euch auf jeden Fall noch interessiert. Ja.
So, aber ey, wir fangen einfach unten an. Frachtfliegerei, die unterschätzte Säule der Luftfahrt. Voll, oder? Also wirklich
definitiv.
Voll.
Ist irgendwie unsichtbar, nimmt keiner so richtig wahr. Aber war vor allem für den Luftverkehr ganz allgemein in der Corona-Krise essentiell, um noch zu überleben.
Naja, also fängt ja damit an, dass viele gar nicht wissen, dass in so Großraumflugzeugen vor allem, ne, auf der Langstrecke, unten natürlich nicht natürlich nur die Koffer drin Fracht liegen, mitkommt, sondern auch ganz viel Fracht drin liegt. Hat übrigens auch eine Auswirkung auf sowas wie CO2-Footprint und sowas, ne? Da wird
was
ja
nicht
immer
berücksichtigt wird.
Ja, es ist totaler Schwachsinn, ne? Ja. Muss man sich mal Gedanken drüber machen. Da ist sozusagen der ganze Frachtraum voller Fracht.
Ja.
Und trotzdem wird die CO2-Bilanz für so einen Flug nur berechnet von Kerosinverbrauch durch so und so viel Sitze.
Genau.
Also da fliegt dann die Fracht komplett CO2-neutral durch die Gegend, kann eigentlich nicht sein.
Ja.
Müsste man eigentlich durch, ich sag mal, Gewicht teilen.
Genau, man müsste es eigentlich aufs Gewicht durchrechnen und dann dementsprechend aufteilen.
Ja. Na, aber ganz viel Luftfracht wird eben, also mehr als die Hälfte, wird in den Bellies, also in den Frachträumen der Langstreckenflugzeuge weltweit rumgeflogen. Ist aber eigentlich auch nur ein ganz kleiner Teil der weltweiten Fracht. Mhm. Eine Luftfracht ist halt in der Regel so Fracht, die halt sehr, sehr schnell da sein muss.
Ja.
Beziehungsweise die eben auch sehr teuer ist, dass sie halt nicht wochenlang auf dem Schiff verbringen sollte.
Richtig.
Ne? Neue iPhones und so.
Ja.
Ja? Irgendwie medizinische Sachen.
Ja.
Just-in-Time-Produktion und sowas. Ne? Also das sind sozusagen die Dinge.
Wie wichtig dieser Markt ist, zeigt eben zum einen, dass es natürlich extra Frachtflugzeuge gibt.
Mhm.
Aber dass dieser Markt sich generell auch im Wandel befindet, nämlich dass alte Passagiermaschinen auch noch zu Frachtern umgebaut werden.
Naja, das ist ja schon lange so. Aber du sagst Wandel, also zum Beispiel, das ist ja was wir hier in Deutschland nicht so mitbekommen, weil eben Lufthansa noch die Lufthansa Cargo hat.
Mhm.
Dass eben aber eine große Passagier-Airline, sage ich jetzt mal, noch eine eigene Cargo-Fluggesellschaft hat, ist eigentlich eher die Ausnahme als die Regel.
Mhm.
Ne, das muss man schon so sagen.
Ja, gibt immer noch einige, die das auch noch genau so betreiben, die halt auch ihre Tochter Frachtgesellschaft haben, aber du hast recht, es gibt eigentlich auch, ich würde mal sagen, wahrscheinlich mindestens genauso viele, die halt nur darauf spezialisiert sind, Fracht durch die Gegend zu fliegen.
Ja, ja. So, und da gibt es dann auch wieder zwei verschiedene. Da gibt es die sogenannten Integrator, das ist so DHL, FedEx, UPS. Und dann gibt es eben die Ad-Hoc-Charter-Unternehmen.
Ja.
Ne? Und da hat quasi alles dazwischen. Und Integrator heißt halt, die integrieren sozusagen alles. Sprich, du gibst ein Paket bei DHL ab und dann bringt DHL das irgendwie nach Shanghai.
Ja.
Ne? Mit irgendwie 1000 Zwischendienstleistern und so weiter, aber im Wesentlichen immer im DHL-Universum. Die machen dann auch die Zollabfertigung und sowas für dich und du bezahlst und dann ist gut.
Ja.
Das ist sozusagen das eine und das andere sind halt sozusagen dann die Frachtmaschinen, wo du dann halt selber irgendwie dann als Versender wirklich dann immer noch gucken musst, dass du das verzollt kriegst und sowas alles irgendwie, dass da einer kommt, das irgendwo abholt, wo es dann noch ankommt und so.
Ja. Ne?
Also das sind sozusagen so die Unterschiede. Einige der größten Fluggesellschaften der Welt sind Frachtfluggesellschaften.
Ne? Ja.
UPS.
wie E-Commerce die Branche verändert. Ein ganz elementarer Bestandteil.
Hat ja aber trotzdem.
Aber hat sich nochmal auch noch alles ein bisschen gewandelt.
Durch Temu. Genau, und ja. Wie sagt man einfach? Shane oder?
Shein.
Shein? Ja. Ja, okay. Diese ganzen komischen Billiganbieter aus Fernost.
Die ja massig an Paketen bzw. Plastiktüten
das geht hier lustigerweise nach Europa oftmals nach Lüttich, nach Belgien, weil die offensichtlich da irgendwie im Zoll eine andere Art der Herangehensweise haben, dann da offensichtlich gerne mal fünfmal gerade sein lassen und dann überschwemmt das quasi da irgendwie den Markt hier in Deutschland.
Ja, und generell Temu und Co. halt, ich glaube, da gibt's ja eine Zollfreigrenze, die, weiß ich, bei 100 noch irgendwas Euro liegt und dementsprechend die Pakete auch so aufgeteilt werden, dass, wenn du jetzt angenommen für 300 Euro bestellst, dass nicht alles in ein Paket geliefert wird, sondern dann nur halt dementsprechend viele verschiedene Pakete bekommst, dass die Zollfreigrenze eingehalten wird.
Aber da fliegen wirklich extra Flugzeuge, ne?
Ja.
Das ist unglaublich. Ja, auch Amazon hat ja eigene Airlines und so.
Ja.
Also ist schon ganz interessant. Aber ich denke mal, so zum Thema Frachtfliegerei haben wir ein bisschen geredet, oder?
Ja. Muss ich auch dazu zu sagen, ist nicht mein Steckenpferd. Luftfracht.
Naja,
Kann ich nicht drinnen sitzen, interessiert mich dann weniger.
Kannst du schon drinnen sitzen.
Wir können ja mal einen Test machen.
Wir verschicken dich mal als Paket.
Ja. Können wir mal machen.
Das wäre doch was.
Hat doch Klaas mal in seiner Late-Night-Show mal probiert. Hat da mal Mitarbeiter per Paket mal verschickt.
Und wie weit ist er gekommen?
Er ist nicht so weit gekommen.
Ich hoffe, die haben den beim Durchleuchten erkannt.
Das ist schon im Paketshop gescheitert, die Nummer.
Im Paketshop schon? Okay, naja. Gut. Ja, Nummer 9, Low-Cost versus Full-Service. Verschwimmen die Grenzen endgültig? Naja, aber hallo.
Schönes Thema.
Oder? Na, aber hallo.
Ja, jetzt müssen wir erstmal gucken, auf welchen Markt schauen wir denn. Weil ich sag mal, dieser ganze Low-Cost versus Full-Service-Markt hat sich auch nochmal jetzt in den letzten Jahren, ja zumindest hier in Europa, auch schon gar nicht mehr so krass geändert, in den USA beispielsweise aber schon.
Ja. Also du meinst jetzt Markt so von wegen regional oder meinst du jetzt Markt so Langstrecke, Kurzstrecke?
Na, schon eher halt regional. Also Low-Cost, klar, muss man also vielleicht erstmal dazu sagen, ist halt klassischerweise auf dem Kurz- und Mittelstreckensegment unterwegs. Es gibt ein paar Ausnahmen, es gibt ein paar Langstreckenflieger, aber in der Regel sagen viele Low-Coster, machen wir nicht, weil es nichts zu verdienen. Mhm. Der Markt ist zu umkämpft, vor allem beispielsweise über den Transatlantik. Da lohnt es sich nicht, noch als Low-Coster einzusteigen.
Ja, also ich finde immer ganz interessant, dass die meisten ja Low-Cost-Airline total falsch verstehen. So wenn man so in der Familie redet oder sowas. Ne? Die denken dann, ist halt ein Billigflieger, muss halt billig sein. Dabei geht das ja eigentlich im Prinzip ja gar nicht darum, was da der Kunde bezahlt, sondern
die eigenen Kosten.
Low Cost, ne? Also genau. Es geht nicht um, also es gibt natürlich auch Low Cost, Low Fare, ne? So. Das ist aber eigentlich nicht im Sinne des Betrachters, sondern im Sinne des Betrachters oder im Sinne des Erfinders geht es eigentlich darum, dass du halt die Kosten möglichst gering hast.
Ja.
Ne? Und da fängt es dann eben an mit der Überlegung, gebe ich jetzt hier irgendwie 200 Leuten irgendwie ein matschiges Brötchen und irgendwie eine Cola, die mich irgendwie, weiß nicht, pro Nase 3 Euro kosten, mal 200.
Ja.
Obwohl vielleicht irgendwie nur die Hälfte der Leute das matschige Brötchen
essen und davon die Hälfte auch gar keinen Bock eigentlich drauf hat.
Und die andere Hälfte eigentlich lieber irgendwie einen Kaffee will oder so. Gut, Kaffee gab es ja in der Regel auch. Oder lasse ich das einfach und habe damals schon mal meine Kosten halt nicht mehr da, weil das geht ja dann auch weiter. Dann muss ich, wenn nicht jeder was isst oder trinkt, muss ich halt die Kabine nicht reinigen, habe ich weniger Abfall. Das geht dann schneller beim Turnaround, ne, weil da ist halt wenig so, da gehen die Leute auch weniger auf Toilette, ne, muss ich also weniger oft absaugen und so weiter. So, das sind eigentlich die Kosten. Wenn du das halt hochskalierst, rechnest, was eine Ryanair, ne, mit ihren hunderten Flugzeugen, mit den zehntausenden Flügen, wieder jede Woche angefallen oder anfallen, was da an Einsparpotenzial drin ist, ist enorm.
Ja. Ja. Dass diese Wahrnehmung aber eben, wie du es gesagt hast, dass das eher als Billigflieger in die andere Richtung wahrgenommen wird, halt irgendwie so da ist, ist halt, dass dieses Low-Cost-Modell halt vor allem auch bei diesen Full-Service-Airlines irgendwann Anwendung gefunden hat. Dass sich ganz viele Flag-Carrier wie Lufthansa und Co. halt irgendwann daran orientiert haben, wie eine Ryanair und EasyJet halt ihr Modell aufgebaut haben, nämlich die Passagiere vor allem von A nach B zu bringen und für alles halt extra zu chargen. Und das halt so ein bisschen das ist, was der Markt irgendwo gewollt hat. Also ja, letztendlich also wollen halt ganz viele Passagiere möglichst günstig von A nach B kommen, ja, und verzichten dafür gerne auf ein paar Annehmlichkeiten wie das matschige Brötchen. Und das haben sich halt auch viele Full-Service-Carrier irgendwann gesagt, so, naja gut, dann machen wir das Modell halt mit. Wenn die Leute das so möchten, dann machen wir es.
Hat natürlich verschiedene Ausprägungen. Ne? Also bei dem Brötchen ist es relativ klar, weil das haben wirklich viele nicht gegessen. Und das ist dann also, ich sag mal, für alle nicht gut. Ne? Ja. So, da hat auch keiner was von. Da kannst du sogar dann argumentieren, dass es vielleicht sogar schöner ist, dass du dir irgendwie aussuchen kannst, was du trinken und was du essen möchtest, und dann bezahlst du halt
absolut,
dafür was, ne?
Absolut.
Und da gibt's ja auch diese nette Analogie immer zu, also in einem Restaurant, ne? Was ist denn wohl das bessere Erlebnis? Das All-You-Can-Eat-Buffet? Ne? Oder wo du halt was à la carte dir bestellst. Ja. Und es ist immer, immer, also ich kenne keine Ausnahme, ja. Schreibt's mir in die Kommentare, wenn es irgendwo ein All-You-Can-Eat-Buffet gibt, was halt so richtig super ist, was halt mit einem à la carte Restaurant, wo du dir halt selber aussuchst, was du isst, mithalten kann, wird es nicht geben. Ja. So, und deswegen ist es eigentlich, wenn man da mal so auf der Metaebene drüber nachdenkt, für einen Kunden sogar irgendwie wichtiger oder eigentlich angenehmer, wenn er sich entscheiden kann, was er haben will. Ja. Und das geht ja auch weiter dann zum Koffer oder so. Ne? Du hast ja eben gerade gesagt, ja, die Leute wollen halt günstig unterwegs sein. So, und manche brauchen halt einen Koffer, manche nicht. So, und jetzt musst du halt wissen, dass irgendwie, wenn da einer den Koffer anfasst in einem Flughafen, kostet das die Airline halt, weiß nicht, 20, 30 Euro.
Ja.
Ist halt einfach so. Ja. Weil es halt manuelle Arbeit und so weiter und so fort. Ne? So, und wenn du das halt nicht brauchst, ja, warum sollte dann, ne, also wenn die Hälfte der Leute im Flugzeug den keinen Koffer mitnimmt, weil, ne, reicht auch ein Trolley oder sowas, warum sollen alle dafür bezahlen, ne, dass die andere Hälfte halt nur einen Koffer mitnimmt? Ja, so ist schon ein bisschen ungerecht. Von daher ist es eigentlich, also jetzt auch nicht so abgefahren, dass man sagt, okay, für Dinge, die ich jetzt dazu nehme, gibt's halt noch irgendwie einen Kosten oben drauf, fände ich eigentlich okay, ne? Ja. Dieses sogenannte Ancillary Revenue, also die Zusatzerlöse, die haben allerdings, muss man sicherlich auch sagen, irgendwie dann ja auch, wie ich finde, Überhand genommen in dem Moment, wo du dann halt irgendwie, weiß nicht, beim Buchen oder sowas dir dann in deiner Economy Class oder sowas nicht mal mehr irgendwie den Sitz aussuchen kannst. Ja. Ne? Weil ich sag mal, sitzen musst du ja irgendwie.
Das wäre schon schön.
Also stell dir mal vor, so du kaufst ein Auto oder sowas und dann kriegst du aber irgendwie kein Lenkrad. Es sei denn, du kaufst dir noch eins dazu oder so. Ja? Also, na, also ich verstehe das, dass wenn du dir ein Auto kaufst, ne, dass du dann halt sagen kannst, okay, ich hätte gerne Sportlenkrad mit drei mehr Knöpfen oder so, und dann bezahlst du da 200 Euro mehr, und ich hätte gern das schöne Napperleder oder sowas, dann zahlst du da 500 Euro mehr.
Aber
so.
Irgendein Rad sollte ist, schon okay, wenigstens da ne? sein.
So, aber irgendein Lenkrad sollte schon da sein, und genauso ist das ja auch mit dem Sitzplatz.
Ja.
Und das ist dann klar, kriegt am Ende des Tages ja jeder einen Sitzplatz, aber ich sag mal, also das finde ich schon eine Unart, dass man eben keinen Sitzplatz sich aussuchen kann, nicht mal mehr beim Check-in. Ja?
Ja.
Also gut, dass du es bei der Buchung nicht machen kannst, verstehe ich ja.
Ja.
Ja, aber dass wenn du dann ein paar Wochen später dann da stehst und dann Online-Check-in machst, also dass du dann trotzdem noch irgendwie 30 Euro für einen speziellen Sitzplatz bezahlen musst, der nicht mal irgendwie andere Beinfreiheit hat oder sowas, sondern weil du einfach nur, ich weiß nicht, ne, im krassesten Fall neben deinem Kumpel sitzen willst, der gleichzeitig mit dir fliegt, das finde ich schon scheiße.
Ja, und da muss man ja dazu sagen, und Ryanair spielt ja selber zum Beispiel damit, das wird dann halt auch mit Absicht so gemacht, dass du nicht zusammensitzt. So.
Ist es so?
Ist das so?
Das glaube ich nicht.
Also Ryanair spielt ja selber auf, musst dir mal die ganzen Insta-Kampagnen und so mal angucken, wenn da irgendwelche Leute irgendwie immer posten, dass sie dann, dass der Kumpel vorne einsteckt und der andere hinten, weil sie halt der eine da und der andere da sitzt. Das ist ja voll kacke, dass Ryanair sowas macht. Dann sagen sie, ja, du müsst halt dafür extra bezahlen. Ganz also, einfach.
Okay, weiß ich nicht. Müsste man mal Ryanair direkt fragen, weil ich glaube, ehrlich gesagt.
Aber bei meiner Frau war es auch so, dass sie mit Ryanair ihrer Freundin eine Buchung hatte und tatsächlich auch auseinandergesetzt wurde.
Okay. Ja gut, die machen sich natürlich auch selber gerne auf Social Media über sich lustig. Ich weiß nicht, ob das auch so ein Ding ist, aber normalerweise, ich kenne es jetzt meistens nur in einem Familienkontext, ne, wo das dann die Kinder irgendwie natürlich dann auch bei mir sitzen sollen.
Müssen ja auch, das ist ja, glaube ich, jetzt
auch
gesetzlich festgehalten.
Ja. Und da ist es mir ehrlich gesagt noch nie passiert.
Ja. Dass natürlich auch irgendwo die Full-Service-Carrier das irgendwo erkannt haben, dass da eine Menge Kritik auf sie eingeprasselt ist, ist natürlich irgendwo mittlerweile jetzt so, weil wir das auch einige noch rückwärts davon machen. Ne? Also die Lufthansa testet ja wieder ein bisschen mehr Service an Bord in der Economy-Class, also ist ja so, dass dann eine kleine Flasche Wasser und eine kleine Mini-Tafel Schokolade gereicht wurde, dass da jetzt getestet wird, dass man da vielleicht mal wieder eine Cola oder so noch kostenfrei ausgibt. Ob es am Ende darauf ankommt, muss man natürlich auch für sich entscheiden. Ne?
Mittlerweile haben die Preise ja aber auch in dem Segment so wieder zugelegt, dass es eigentlich auch schon wieder drin sein sollte, dass man da irgendwie sowas austeilt. Noch dazu, ich sag mal, irgendein Riegel und den du dir ja dann sogar auch noch sponsern lassen kannst oder vielleicht sogar Geld dafür kriegst.
Ja, das war ja früher irgendwie immer so, dass da ganz viele neue Schokoriegel dann
schon da die neue Sorte Pickup irgendwie sowas dann da irgendwie testest oder so, da ist ja dann noch irgendwie nichts gegen einzuwenden. Ne? Was so, aber ganz generell, ich sag mal, eigentlich so dieses ganze Thema Ancillary Revenue und nochmal mehr für einen Sitz und hier nochmal was anderes und so, das ist ja bis hoch getrickelt jetzt. Eigentlich heißt das Trickle-Down-Effekt so, aber das ist hochgetrickelt quasi. Bis in die Lufthansa Allegris Business Class.
Ja.
Oder eigentlich bis in die First Class.
Ja.
Wo du ja auch noch Ancillary-mäßig jetzt den dann da auch für den zweiten Insassen für deine Suite dann da auch wieder zubuchen kannst. Ne? Also das ist schon krass.
Und auch da bei den Tarifen hast du es auch so, dass du dann auch selbst im günstigsten Business-Tarif dann auch nicht mehr, zumindest bei Miles & More, so ich kann es jetzt nicht mit 100% sagen, wie es bei den Cash-Tickets ist, dass du dann auch da nicht mehr umbuchen kannst und so, also nur gegen Aufpreis, was halt früher bei dem Business-Ticket auch immer inklusive war, ne?
Naja, ist nicht mehr ganz so flexibel immer, ne? Weil das ist ja eigentlich das, wofür du auch mal Aufpreis bezahlt hast. Also ich kenne das noch, da bist du ins Reisebüro gegangen, hast dir ein Flugticket gekauft und das war ein Jahr gültig.
Dann hast du es einfach eingelöst.
Dann, naja, klar, und deswegen also ich weiß nicht, ob du dir da jemals Gedanken drüber gemacht hast, aber deswegen gibt es ein Check-in.
Aha.
Also ich sag mal, es gibt doch eigentlich überhaupt gar keinen Grund, warum man ein Check-in machen muss.
Guck mal, theoretisch eigentlich nicht. Wenn ich ein Ticket gebucht habe für Flug
Flug XY am Tag XYZ,
dann ist ja klar, dann dass ich den auch wahrnehme.
Dann wirst du kommen oder nicht. Und es ist auch vollkommen egal, ob du kommst oder nicht, weil nochmal verkaufen werden sie nicht.
Ja.
Ne, so, das ist wie wenn du, keine Ahnung, irgendwie, ich meine, wenn du in die Oper gehst oder zu einem Konzert oder so, rufst du auch nicht einen Tag vorher an, dass ich komme. Nee, aber das...
Ich mach das ab sofort. Ich sag ich komme morgen.
Ja, aber ohne Scheiß, das ist der Grund, warum es überhaupt ein Check-in gibt, weil halt früher die Tickets alle ein Jahr lang gültig waren. Die waren nicht begrenzt oder beschränkt oder sowas auf irgendeinen bestimmten Flugtag oder sowas. Und da musste ja die Airline wissen, wann wer kommt. Und deswegen gab es halt diesen Check-in. Mittlerweile gibt es diesen Check-in eigentlich nur noch, weil du da nochmal irgendwie einen Koffer, irgendwie einen Sitzplatz oder irgendwie nochmal ein Mietauto verkaufen kannst.
Spannendes Thema.
Der einzige Grund dafür.
Ja.
Meine Güte, hat uns Claude aber ein paar gute Themen hier gebracht, ne? Aber also ich sag mal, verschwimmen die Grenzen? Ja.
Definitiv. Ne? Was ich vielleicht auch eingangs jetzt bei dem Thema meinte, müssen wir gucken, auf welchen Markt wir gerade gucken. Denn während die Low-Coster in Europa das quasi immer noch mehr oder weniger vorgeben, wie der Markt da gestaltet wird, ist in den USA ja mittlerweile ganz anders, dass die Low-Coster da richtig Schwierigkeiten haben, noch mitzuhalten. Denn Southwest, da war es nämlich so, dass Southwest, Spirit und so halt vorgegeben haben, wie der Markt dann neu funktioniert mit den Low-Cost-Carriern und alle Full-Service-Carrier da mitgemacht haben. Mittlerweile ist halt dieser Premium-Anspruch, diese Nachfrage so viel größer geworden, vor allem nach der Corona-Pandemie, dass Delta, United und Co. halt wieder richtig aufgerüstet haben, ganz viel bieten und die Low-Coster da hinten anstehen und sagen, ja, da müssen wir jetzt mitmachen, wir müssen jetzt ja auch irgendwie einen Business-Class-Sitz und so reinbauen, damit wir die Leute bekommen. Und das ist ja dann wiederum sehr spannend.
Naja, vor allem fand ich spannend an der ganzen Situation, dass ja so die Erfinder der Low-Cost-Revolution Southwest und so, Southwest hatte unglaubliche Probleme und gerade weil sie sich nämlich gegen diese ganzen Ancillary Revenues, also diese Zusatzgedöns-Sachen, ja auch gesperrt haben ganz lange. Ne? Also du hast ja kein Assigned Seat bekommen.
Das war überhaupt kein klassischer Low-Coster, wenn man es so will.
Naja, doch, eigentlich war es klassisch Low-Cost, aber halt ohne die Auswüchse, die jetzt vielleicht dann auch so ein bisschen kundenunfreundlich sind.
Genau, also du konntest ein Aufgabegepäckstück mitnehmen. Du konntest den Flug einfach sagen, nö, ich flieg morgen doch nicht. Und dann haben sie dir das Geld dafür zurückerstattet oder haben das quasi dir als Gutschein ausgegeben und hast dann einfach den umgebucht.
Ja, aber schon alleine so der Fakt, dass die halt keine Sitze vergeben haben, hat halt sozusagen verhindert, dass sie halt mit den Sitzplatzgebühren da Cash auscashen können.
Ne? Ja.
Und das hat dazu geführt, dass die Airline nicht mehr profitabel war.
Ja.
Ne? Also und dann auch im Gegensatz zu den anderen halt irgendwie tierisch abgekackt hat und dann mussten die sich verändern.
Ja. Ne?
Und jetzt und da kam lustigerweise sozusagen der Druck eher von den anderen. Ne? Also ich weiß noch, dass ich bin irgendwann mal mit Air Berlin, bin ich nach Seattle geflogen, das ist Ewigkeiten her, hab dann eine 737 eine neue abgeholt.
Aha.
Und da sind wir mit American Airlines geflogen in der Business Class. Ne? Und Da gab es eine Business Class Lounge, nichts kostenlos zu trinken. Und wir mussten für den Koffer bezahlen. Das ist schon krass.
Ja. So, und jetzt ist es halt so weit, dass auch eine Southwest darüber nachdenkt, Langstrecke, das wäre ja vielleicht was für uns. Fliegen wir mal über den Teich.
Ja, genau. Naja, oder aber auch so die klassischen Billigflieger wie eine JetBlue oder sowas, ja, ne, was die halt dann da mit ihrer Mint-Business Class und sowas anbieten mittlerweile, ja, ist schon krass. Ne, also verschwinden ja die Grenzen endgültig. Definitiv, ja. Das Einzige, glaube ich, was man vielleicht wirklich sagen kann, wo die Grenzen noch nicht verschwommen sind, ist, dass wir ja eigentlich einen Unterschied machen zwischen Punkt-zu-Punkt-Airline und Netzwerk-Airline. Wie, also wenn mich einer fragt, David, also macht natürlich keiner, ne? Aber wenn mich einer fragen würde, David, wie würdest du jetzt eine Lufthansa und eine Ryanair voneinander abgrenzen, dann würde ich halt sagen, die eine ist eine Netzwerk-Airline, also sprich, macht Umsteigeverbindungen, ja, ne? Lufthansa fliegt ja in Deutschland auch nur nach Frankfurt und nach München, ja, und von da geht's dann weiter. Während halt Ryanair ist halt ein typischer Punkt-zu-Punkt-Carrier, da kannst du ja nicht umsteigen.
Das wollen sie nicht, ja, ist zu viel Risiko.
Ja, ne, bringt halt Komplexität Arbeit, rein und so, genau, weiter. Ne? Also musste warten, wenn irgendwo,
ja,
irgendeiner später kommt oder so. Ne? Also das ist sozusagen eigentlich der Unterschied zwischen, wenn man jetzt hier von Europa oder von Deutschland ausgeht, was macht eigentlich ein Billigflieger in Anführungsstrichen anders als jetzt ein Netzwerk Airline, da ist ja auch schon wieder ein Netzwerk Airline drin, ja, ne? Also als, sagen wir mal, so ein Flag Carrier.
Ja.
Ja? So, das ist der Unterschied und da wird sich es wahrscheinlich auch noch eine ganze Weile nicht verändern. So, also von daher haben wir vielleicht zum Schluss jetzt da doch nochmal irgendwie eine Abgrenzung gefunden. Machen wir noch einen?
Ach komm, machen wir noch ein Thema schnell, oder?
So, was nehmen wir an? Warte mal, ich muss mal gucken hier.
Vielleicht kriegen wir da noch irgendwie ein kleines Thema.
Also über Single European Sky rede ich schon seit bestimmt 30 Jahren. Da habe ich keine Lust mehr drüber zu reden.
Da ändert sich wird auch noch mindestens 30 Jahre dauern, bis sich da irgendwas tut.
So, das ist also die Kurzflugzeugfinanzierung. Ja, also bisschen tief jetzt vielleicht. Regionale Luftfahrt, ja, das haben wir. Ich meine, wir haben ja jetzt Flywinny und sowas, ja, geredet. Wir machen eine schöne Serie über den D328 Eco.
Ja.
Ganz generell vielleicht da ganz interessant. Vergessene Säule der Luftverkehrswirtschaft. Stimmt wahrscheinlich. Also als ich klein war und hier am Flughafen Tempelhof in Berlin so am Zaun stand, da ging es halt mit, ich weiß gar nicht, wie die alle noch hießen, ja. Da flogen halt täglich Flugzeuge nach Hof oder nach, ich weiß nicht, Hamburg, war ja dann auch noch die Grenze und so, ne, nach Stuttgart, nach überall hin. Aber eben auch zu kleineren Flughäfen, hier FMO und was es nicht alles gab, ne, Osnabrück und so. Man konnte von Berlin nach Paderborn fliegen. Ja, also das sind so Sachen, die es einfach nicht mehr gibt.
Ja, das ist nicht mal vorstellbar.
So, da flogen halt Flugzeuge wie so ein Metroliner, ja, da flogen halt diese ganzen Jetstreams, ne, 31 und wie sie alle hießen, ganz kleine Flugzeuge, die gibt's einfach alle nicht mehr. Und das ist halt ein Thema, es gibt diese kleineren Flugzeuge nicht mehr. Das Kleinste, was du heute irgendwo fliegen kannst, ist ja im Wesentlichen irgendwie so ein 50-Sitzer. Und das lohnt sich halt auf diesen Routen nicht mehr.
Ja.
Ja, so. Und deswegen gibt's das nicht. Das ist jetzt, glaube ich, kein Nachfragethema. Ja. Das lohnt sich nur einfach nicht, mit diesen alten Flugzeugen das zu fliegen. Und jetzt wird's aber interessant. Die neuen Flugzeuge und auch die umweltfreundlichen Flugzeuge, ne, also die mit Wasserstoff, die mit Elektro, die Hybrid angetriebenen Flugzeuge, die kommen halt zuerst mal in diesem Segment.
Ja.
So, und da bin ich der festen Überzeugung, sehen wir in der Renaissance des regionalen Luftverkehrs.
Da wird's vielleicht doch nochmal eine ganz bedeutsame Säule im Luftverkehr.
Mhm.
Man will es sich auf jeden Fall wünschen und auch hoffen, dass das genauso kommt.
Ja, ja. Du hast ja vorhin Märkte gesagt, ist jetzt natürlich wieder eine sehr deutsche Betrachtung, ne? Aber zum Beispiel in Amerika oder so, da haben wir ganz viele dieser Airlines, ihre Canard Air, so wie sie alle heißen, diese Regionaljets der ersten Generation, auch noch immer betreiben, weil es einfach nichts anderes gibt oder sowas. Ne? Haben die ja Wasserstofftriebwerke schon geordert in Stückzahlen, die halt wirklich interessant sind.
Ja.
Ja, also hunderte, tausende Stück.
Ja.
Die sollen da alle retrofittet werden, dann geht's da los und zwar umweltfreundlich. Ne? Ja. Und dann jetzt wieder auf Deutschland betrachtet. Also noch bevor der Deutschlandtakt kommt, fliegen wir hier regional irgendwie am umweltfreundlichsten das Flugzeug.
Sowieso.
Naja,
ja.
Ey, die Deutsche Bahn hat in diesem Jahr 44 Kilometer Gleise gebaut.
Das war super. Sind, ja, 44 Kilometer immerhin.
Das ist im Wesentlichen alles, was hier rund um Berlin mit der Dresdner Bahn passiert ist. Ne? Das bedeutet wiederum, das kommt ja 20 Jahre zu spät. Das sollte ja eigentlich mit dem ursprünglichen Eröffnungstermin vom BER sollten diese Gleise liegen.
Also alle, die sich über den BER lustig machen, fang da mal an.
Die Bahnanbindung kommt noch viel später. Ja. Das lag jetzt nicht daran, dass sich der BER verzögert
hat. Doch, bestimmt.
So. Und um ganz ehrlich zu sein, ich habe mich mit Andreas unterhalten, unserem Bahnspezi, der war sich gar nicht mal so sicher, ob die 44 Kilometer überhaupt in eine Richtung oder vielleicht sogar in jede Richtung gelten.
Oh Gott, nee.
Ja. Also müssen wir nochmal dem so ein bisschen hinterhergehen. Ne? Also weil so eine, sozusagen so eine Trasse ist wohl immer zweispurig irgendwie so und manchmal sind es dann aber auch vier Gleise und das müsste dann eigentlich doppelt gezählt werden. Mhm. Ja. Naja, schauen wir mal. So, das ist Regionalverkehr. Was haben wir noch? Airline-Allianzen. Oh Mann, auch tiefes Thema.
Das ist ein tiefes Thema. Ich finde auch ein sehr spannendes Thema.
Ja, aber ganz ehrlich, ich glaube, es ist eher ein Auslaufmodell.
Boah, ich glaube, ich könnte keine Antwort darauf geben, denn es also gibt die Frage, ganz viele Argumente dafür die klort und dagegen.
Und stellt, ist Airline-Allianzen noch zeitgemäß oder Auslaufmodell?
Ja.
Und also Airline-Allianzen wurden damals gegründet, um so diese GDS-Systeme im Reisebüro auszutricksen.
Ah, okay. Ne?
Ja. Sagen wir es mal so. Also, weil wenn du sozusagen, also das war quasi ein System, in dem du Codeshares machen kannst. Und zwar sehr, sehr viele. Und wenn du halt, und diese Reisebürosysteme, die haben eben immer, also wenn du quasi im Lufthansa-Kontext gesucht hast, dann haben die halt immer versucht, sozusagen dir eine Verbindung rauszugeben, wo dann eben durchgehend eine Lufthansa-Nummer war. Ne? Wenn du jetzt zum Beispiel von Berlin über Frankfurt umsteigst.
Ja.
Und wenn, und wenn jetzt sozusagen der United-Flug auch eine Lufthansa-Nummer hat, dann hat das quasi im Ranking einen Vorteil gegeben. Ja, und also ich hoffe, das war verständlich, aber dass man da sozusagen diese ganzen kartellrechtlichen Bedenken aus dem Weg schieben konnte, um im großen Stil sozusagen Codesharing zu machen, dafür wurden diese Allianzen gegründet. Und Star Alliance war ja damals sozusagen die erste große Luftfahrtallianz.
Auch heute noch die größte.
Dann kamen noch ein paar andere dazu. Aber wenn man halt schaut, wie eben große Airlines ja auch andere Interline-Partnerschaften gründen und sowas.
Also Emirates ist ja ein Paradebeispiel dafür, wie eine Airline sich ganz bewusst gegen Allianz entscheidet, aber dafür aber ganz, ganz viele Partnerschaften, Interline-Codeshare-Abkommen mit einzelnen Fluggesellschaften
Halt vereinbart. Je nachdem, ne, in welchem Bereich sozusagen man da reinfliegt, also ein Paradebeispiel hier aus Deutschland ist auch die Condor.
Ja.
Also da gibt es ja dann auch ganz viele Interline- und Codeshare-Abkommen, unter anderem ja auch mit der Emirates. Die eben sehr, das ist halt eher so Cherry-Picking. Ne? Ja. Also wir brauchen es an der Stelle und dann machen wir es da und dann macht es Sinn für beide Partner und warum sollte man es dann nicht tun? Ja. An so einer Allianz hängt ja auch mal noch eine ganze Menge mehr dran, ne? Wo man dann ja eben dann in erster Linie so Marketing-Ding, ne? Wo du halt quasi dann ja auch deine Loyalty dann über die Versuch sozusagen über die gesamte.
Verkauft sich halt gut zu sagen, dass der Lufthansa mal jetzt more Senator-Statusinhaber auch in irgendeine Lounge in den USA rein darf, beispielsweise. Ja.
So, also das ist natürlich dann da in erster Linie eine tolle Sache. Da profitieren sicherlich die Kunden an der einen oder anderen Stelle auch davon.
Ja.
Aber so im Großen und Ganzen, glaube ich, ist das eher ein Auslaufmodell.
Naja, man sieht es ja sogar bei Fluggesellschaften, die in Allianzen sind, dass sie auch dann darüber hinaus halt irgendwelche Partnerschaften halt gründen mit Airlines, die wiederum in anderen Allianzen sind oder in gar keinen Allianzen. Also Emirates macht es ja zum Beispiel mit United ganz, ganz groß. Lufthansa, glaube ich, auch mit Cathay Pacific zum Beispiel hier in Deutschland ein Abkommen, dass Cathay dann zum Beispiel nach Berlin und so auch noch Zubringerflüge noch nehmen darf und so. Ne? Und haben eigentlich nichts miteinander zu tun.
Ja, ist extrem kleinteilig.
Ja.
Und mittlerweile kann man eben diese Kleinteiligkeit ja aber auch gut handhaben. Das ging ja früher gar nicht.
Ja.
Und wie gesagt, der große Vorteil aus diesen GDS-Systemen, den gibt es eigentlich auch nicht mehr, ne? Weil darüber eigentlich kaum noch einer bucht oder so, sondern das funktioniert alles über andere technische Lösungen und deswegen brauchst du das eigentlich nicht mehr. Es ist eigentlich nur noch ein Marketing-Ding.
Genau. Ja. Und es gibt auch, ehrlich gesagt, nicht mehr so viele große Fluggesellschaften, die in irgendwelche Ernsten reinkommen können potenziell und die kleinen Fluggesellschaften, die sträuben sich halt meistens auch davor, weil da ein echt ziemlich großer Rattenschwanz dran hängt mit so einem Eintritt.
So, Evolution der Flugzeugkabine von Economy bis First, das haben wir vorhin schon gesagt, eigentlich hat sich's andersrum entwickelt, ne? Das ist so ein KI-Ding wieder, ne? Geschichte und Zukunft des Passagierkomforts. Also, was Airlines wirklich antreibt bei der Kabinenentscheidung, ich glaube, da muss man gar nicht so, Also dazu braucht man jetzt nicht so viel zu sagen. Es geht darum, dass pro Quadratzentimeter Platz an Bord der meiste Revenue kommt. Ja. Punkt.
Kann ich ehrlich gesagt auch noch nicht viel zu sagen, denn ich fliege nicht Economy.
Überhebliches Stück,
ey. Aber was man dazu sagen kann, ist, die Premium Economy Class, die sich zu einer richtigen Cash-Cow entwickelt hat bei Airlines, hätte, glaube ich, auch so keiner erwartet.
Naja, aber das ist wohl, also pro, ne, ich habe das jetzt eben so hergesagt, aber also pro verbrauchten Platz ist das wohl wirklich die.
Genau.
Also da machst du wohl am meisten Cash
mit kannst der Premium. Nahezu genauso viele Economy-Sitze, wenn nicht so. Es gibt ja auch Airlines, die Economy-Sitze dann einfach nochmal mit ein bisschen mehr Sitzabstand als Premium Economy verkaufen. Mhm. Macht Condor beispielsweise so und ein bisschen anderer Service. Bei der Lufthansa ist dann auch ein anderer Sitz, aber in der Regel jetzt hast du
Allegros,
nahezu so viele Sitze wie in der Economy Class und kannst aber unfassbar viel mehr Geld dafür verlangen und die Leute zahlen es.
Ja, ja.
Die Leute zahlen zum einen und zum anderen, die noch geschäftlich unterwegs sind, die bekommen meistens die Business Class nicht mehr bezahlt.
Ja.
Dafür aber immer noch eine Premium Economy.
Ja.
Also da ist dann.
Also und halt so ein richtiger Business Class Sitz, der ist halt ja mittlerweile auch so groß geworden, wie früher halt die First Class
Sitze waren. So. Macht die First Class tatsächlich obsolet bei vielen
Fluggesellschaften. Genau, ja, viele Fluggesellschaften haben ja gar keine First Class mehr. Ja. Ne? Oder gar nicht mehr auf allen Routen. Ne? Ja. Lufthansa hat da ja auch keine First Class mehr auf allen Routen zum Beispiel. Ne? Ja. Und also von daher, ist sicherlich auch ein interessantes Thema. Wer ist jetzt vielleicht, also wenn wir uns dem nähern würden, würden wir es wohl eher so durch die Revenue-Brille betrachten. Weiß nicht, ob man das hört, aber hier fliegen gerade
irgendwelche Hubschrauber
lang. Ne? Ja, aber ich kann die Kameras jetzt nicht drehen. Wir auf
die wunderschöne Skyline Berlins.
Ja, wir gucken direkt auf die Spree. Ist eigentlich ganz schön. Wir müssten direkt eigentlich müssten wir mal rausfilmen. Ne?
Ja.
Und
interessiert es euch, wie wir hier generell arbeiten? Können wir ja vielleicht mal so einen Blick hinter die Kulissen mal gewähren?
Schreibt es uns in die Kommentare unten rein. Freuen wir uns. Egal, ob das jetzt hier bei YouTube, wobei, ich sag mal, wenn wir zeigen sollen, dann ist es ja
eigentlich nur so ein
YouTube-Ding. Ne? Alle, die uns hören, also
es gibt natürlich auch ein YouTube. Hörspiel draus machen.
Ja, dann müssen wir es beschreiben. Ne? Dann machst du so eine richtig schöne Reportage. Ne? Also ich glaube aber wirklich, hier ist gerade ein Polizei- oder Rettungshubschrauber direkt bei uns gelandet. Ne? Soll ich mal gucken?
Vielleicht werden wir abgeholt.
Warte, ich guck mal. Hast du dein Handy bei? Kann man mal filmen?
Habe ich nicht. Ah, ich sehe ihn auch.
Ah, so, da sitzt er. Mal gucken. Draußen fliegt gerade der Hubschrauber weg.
Ja, die wollten mal sehen, wie die Podcast-Stars David und Alex arbeiten. Immerhin ist das ja hier Deutschlands erfolgreichster Podcast. Luftfahrt-Podcast.
Und nach Berlin. Gut, dann komme ich mal wieder zurück hier.
Dann setze ich mal wieder zu mir hin.
Okay, gut. Also Hubschrauber weg. Keine Ahnung, was das jetzt wieder war. Pilotenmangel, Flughafenslots und die Zukunft des Langstreckenflugs lassen wir uns, glaube ich, fürs nächste Mal übrig.
Ja, also, wie gesagt, was ich meinte, als wir die ganze Übersicht hier bekommen haben, wenn euch da von diesen 10 Themen jetzt ein Thema interessiert, was wir jetzt schon besprochen haben, aber irgendwie nochmal ein bisschen größer, ein Deep Dive irgendwie gewünscht ist, dann lasst es uns wissen. Oder wenn jetzt ein Thema jetzt hier dabei ist, was wir jetzt nicht wirklich mitgenommen haben.
Also, aber wir sind auch nicht nur KI-Sklaven, ne? Wenn euch ein anderes Thema einfällt.
Wir sind auch eure Sklaven.
Dann sind wir auch gerne eure Sklaven.
Ja.
In dem Sinne, ich würde sagen, Alex, machen wir einen Deckel drauf, oder?
Machen wir einen Deckel drauf. Vielen Dank fürs Zuhören und Zuschauen bei dieser ja doch sehr speziellen Folge.
Ja.
Wir hoffen, ihr hattet Spaß und
ich erzähle dann nächste Woche, wie es in München war.
Ja,
so machen wir das.
Macht's gut, ciao.
Ciao, ciao. Meine Haare sind. Oh Mann, ey, diese Locke.
Jetzt hör doch auf, du siehst wunderschön aus.
Wie hieß der Typ, der immer so diese Locke hatte im Fernsehen früher?
Du meinst Gottschalk oder was?
Nee, ich meine nicht Rudi Völler, sondern der Comedian, egal.
Der mit der Locke?
Hm.
Keine Ahnung.